Kapitel 1. Die Triebe der Bäume sind grün wie die Jacken der Flixbusfahrer. Im Wald riecht es nach Bärlauch, in der Stadt riecht es nach staubigen Bauarbeiten. Es ist April und ich habe noch keine Pläne zum radikalen Weltverbessern. Das heißt, keine konkreten. Ich bin an einem Ort, wo dir jegliche Pläne zum Weltverbessern systematisch ausradiert werden. Hier riecht es nicht nach Bärlauch, sondern nach verbranntem Milchreis, Reinigungsmitteln und alten nassen Wänden unter drei Schichten Raufasertapete. Hier herrscht Hackordnung und Anwesenheitspflicht und Frontalunterricht. Willkommen in der Bildungsfabrik. Diese Woche war wieder die Hölle auf Erden. Eine Hölle, in der ich jeden Mathe-Test verkacke, wo sich immer jemand zum Heulen in die einzige funktionierende Klokabine eingeschlossen hat, wenn ich gerade dringend auf Klo muss. Eine Hölle, in der weder Sana noch Nova Hygienezeug dabei haben, wenn ich meine Tage kriege und ich vor der ganzen Klasse nach einem Tampon fragen muss. Und eine Hölle, wo die Vertretung für Kunst uns Mandalas ausmalen lässt. Mandalas, sind wir hier im Kindergarten oder was? Aber jetzt ist Freitag, der Tag, auf den ich die ganze Woche gewartet habe. Nicht nur, weil ich danach 2 Tage Pause von diesem Wahnsinn habe, sondern weil ich diese beschissene Woche mit einem Feuerwerk verabschieden werde. Ich fummele mit schwitzigen Händen an dem USB-Stick in meiner Hosentasche. Er verursacht die ganze Zeit ein Phantomvibrieren, als wäre er ein Handy und genauso aufgeregt wie ich. Jedes Mal, wenn diese Woche noch mehr Mist dazugekommen ist, habe ich an heute gedacht. »Mika, ziehst du's durch?«, fragt Nova mich auf dem Gang und nudelt einen Strohhalm in ihre Capri-Sonne, der genauso orange ist wie ihre kilometerlangen Haare. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie die jemals geschnitten hätte. Wahrscheinlich würde sie dann ihre Superkräfte verlieren oder so. Ich zucke die Schultern. Jetzt ist es eh zu spät, mir noch was anderes auszudenken. Auf dem USB-Stick in meiner Tasche ist die Präsentation für mein Geschichtsreferat, für den großen Knall. Und die Uhr im Gang zeigt 2:10. Nova grinst und zieht an ihrem Strohhalm, was ein obszönes Schlürfgeräusch verursacht. Wenn du von der Schule fliegst, stelle ich zur Erinnerung ein Bild von dir in der Pausenhalle auf. Danke, aber ich glaube, so krass wird's nicht. Sie könnte dich immer noch durchfallen lassen. Ich rolle die Augen. Solltest du mich nicht eigentlich supporten? Tu ich doch, darum das Bild, sagt Nova und grinst. Wenn du das machst, werden alle denken, dass ich gestorben bin. Die Krätzemilbe würde dich bestimmt plötzlich total feiern und eine Schweigeminute veranstalten. So passiert das immer mit Diktaturen. Wenn sie ihre Feinde beseitigt haben, dann waren sie plötzlich beste Freunde. Bitte, ich krieg Albträume. Frau Krätzemilbe heißt eigentlich Kressemann, ist unsere Geschichtslehrerin und zufällig die beste Freundin der Rektorin, was sie quasi immun macht, gegen alle Maßnahmen sie loszuwerden. Selbst die geballte Kraft der Helikoptereltern kann nichts gegen sie ausrichten. Stell dir mal vor, da wird man 10 Jahre lang gezwungen, jeden Tag um 7 Uhr aufzustehen, 8 Stunden auf einem unbequemen Holzstuhl zu sitzen und sinnlose Scheiße nachzuplappern. Und dann bekommt man auch noch eine urdeutsche weibliche Variante Kim Jong-uns als Geschichtslehrerin, die der Meinung ist, Bildung bestünde zu gleichen Teilen aus Gehorsam und der Fähigkeit, Jahreszahlen auswendig zu lernen. Bildung ist uns wichtig, wirklich. Vor einem Monat gab es eine Demo zur Bildungspolitik für die Abschaffung von Noten- und Anwesenheitspflicht und für mehr Vielfalt in der Erstellung von Lehrplänen. Rate mal, ob wir dafür vom Unterricht freigestellt wurden. Nö. Alle, die nicht zum Unterricht erscheinen, bekommen diesen Tag als unentschuldigt gefehlt eingetragen, genau wie an jedem anderen Tag auch, hat unsere Rektorin gesagt. Natürlich ist das ein wichtiges Thema, aber wir können uns nicht leisten, die knappe Zeit zum Lernen zu verlieren. Seit wir wieder in 13 statt in 12 Jahren Abi machen, müssten wir eigentlich ein ganzes Jahr zum Demonstrieren übrig haben. Aber in diesem System geht's ja nicht darum, uns zu selbstständigen politischen Menschen zu erziehen. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das System auszutricksen. Heute halte ich eine Präsentation in Geschichte und ich habe das Thema selbst ausgesucht, um die Krätzemilbe so arg wie möglich anzupissen. Wenn sie mir schon nicht zuhört, dann sitzen in der Klasse zumindest noch 28 andere Gehirne, die hoffentlich mitdenken. Viel Erfolg, Mann, sagt Nova und klopft mir ein bisschen zu fest auf die Schulter. Ich mache mich auf den Weg zum Raum, die Treppe rauf. Durch die großen Fenster kann man auf den Hof schauen und da spielen noch ein paar Leute Tischtennis, obwohl es 2-mal geklingelt hat. Ich bekomme einen Tunnelblick und meine Hände zittern ein bisschen. Ich kenne diesen Ort wie keinen anderen. Seit 7 Jahren schlafwandle ich durch die Gebäude, kann mich jederzeit hierher versetzen, wenn ich nur die Augen schließe. Dann sehe ich die langen Flure, die Klassenzimmer mit den staubigen Fenstern und den Kaugummis unter den Tischen. Meine Finger kennen die Rillen an der Tischkante vom letzten Tisch links in Raum 109, wo jemand drei kleine Vierecke ins Holz geritzt hat. Ich kann den Geruch von Schweißfüßen aus den Umkleiden der Turnhalle heraufbeschwören und die stickige, warme Luft der Cafeteria. Das saure Pieksen von Capri-Sonne auf der Zunge. Das Summen der Heizung, wenn bei Klausuren alles leise ist. Und den nervtötenden Ton des Feueralarms, der jeden dritten Monat getestet wird. Aber ich muss mich nie hierher versetzen. Ich bin sowieso immer hier. Und wenn ich die Augen schließe, dann um mir einen besseren Ort vorzustellen. Hogwarts, Narnia oder den Wald oben auf dem Schlossberg, von wo ich die Schule sehen und auf sie herunterspucken könnte. Nicht mehr lange, denke ich. Noch anderthalb Jahre, dann habe ich das Stück Papier. Vielleicht hat Nova auch recht und sie schmeißen mich vorher raus. Das würde mir wenigstens die Entscheidung abnehmen, ob ich bis zum Abi bleibe. Aber das Problem ist, dass die Schulpflicht erst mit 18 vorbei ist und ich mir also nur aussuchen kann, ob ich freiwillig zur Schule gehe oder zur Ausbildung oder unfreiwillig im Polizeiauto hergebracht werde. Damit haben meine Eltern vor 10 Jahren schon gedroht, wenn ich nicht zur Schule wollte. Dann fährst du eben im Streifenwagen hin. Die schöne freie Demokratie. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Zeug über das deutsche Bildungswesen gelesen, um mich auf mein Referat vorzubereiten. Es ist krass, was man bei ein bisschen Internetrecherche alles rausfindet. Dass der Schulzwang ein Nazi-Gesetz von 1938 ist zum Beispiel. Oder was alles im Schulgesetz von Baden-Württemberg verankert ist. Die Erziehung zum Christentum, zur Liebe für Volk und Heimat und zum Leistungswillen. Ich will keine Christin werden, kann kein Volk lieben und habe auch keine Lust, irgendwas leisten zu müssen, um etwas wert zu sein. Ich gehe durch den Flur zum Raum, vorbei an Jessica und Melina, an Dimitri, der gerade noch Hausaufgaben abschreibt, und denke, vor Referaten ist immer alles schlimmer. Wenn ich dann vor der Klasse stehe und angefangen habe zu reden, wird es meistens ein bisschen besser und ich bin im Survival-Modus. Meine Mutter hat mir mal einen Trick verraten, beim Präsentieren immer irgendwas in der Hand zu haben. Ob das jetzt eine Tasse, ein Zeigestock oder ein Stressball ist. Einfach damit man weiß, was man mit seinen verdammten Händen machen soll. Ich schiebe die Tür zum Klassenraum mit dem Fuß auf und klemme mich hinter den Tisch neben Sanna. Sie ist die dritte in unserer Clique. Jeden Tag hat ihr Kopftuch eine andere Farbe. Heute ist es Waldgrün, von einem kleinen Button zusammengehalten, auf dem ein durchgestrichenes Hakenkreuz ist. Sanna ist auch keine Christin, ist nicht in Deutschland geboren und braucht keinen Leistungswillen. Sie schüttelt die guten Noten einfach aus dem Ärmel. »Hey«, flüstere ich und zerre nervös den USB-Stick aus meiner Hosentasche. Sanna gibt mir ein High Five. Und da kommt auch schon Frau Kretzelmilbe, Hust, Kressemann. Sie ist mal wieder in bester Laune, was man schon an den Hassfalten zwischen ihren Augenbrauen und den herunterhängenden Merkel-Mundwinkeln sieht. »Frau Özgül, Sie sind dran mit Referieren«, sagt sie anstelle einer Begrüßung. »Ich weiß«, sage ich und knete gestresst meinen Stressball, während die Präsentation vom USB-Stick auf den Laptop lädt. Irgendwann kommt dann auch endlich die Titelseite und große Buchstaben werden an der Wand von 30 Paar Augen aufgesogen. Schule und Industrie, Bildungsfabriken nach der industriellen Revolution in Amerika. Industrielle Revolution, das ist schon wieder unser Thema. Hatte ich bei verschiedenen Lehrerinnen mindestens 2 Mal, aber die sprechen sich ja nie ab. »Boah, scheiße, ich dachte, du machst was Interessantes«, sagt Henry aus der dritten Reihe. Ich rümpfe die Nase. »Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.« »Na, na, na«, sagt Frau Kretzelmilbe. Aber Henry und ich führen seit der Grundschule eine Fehde, die sich nicht so einfach beilegen lässt. Und jetzt bin ich wütend. Besser als nervös. Mein Herz klopft trotzdem wie ein Presslufthammer. »Es geht um die Entstehung unserer Schulsysteme und warum du rein gar nichts lernst, außer pünktlich zu sein und deine Arbeit zu machen. Kannst ja noch mal überlegen, ob das interessant ist oder nicht.« »Das war als Kompliment gemeint«, sagt Henry augenrollend, aber setzt sich gerade hin. Und alle anderen auch. »Das sind ja radikale Theorien«, sagt Frau Kretzelmilbe. »Sie wissen, dass 30% ihrer Endnote von diesem Referat abhängen.« Ich ignoriere ihre Einschüchterungsversuche und fange mit der Präsentation an. Es ist nämlich so, die Schule wurde gar nicht erfunden, damit wir lernen, kritisch zu denken oder sowas. In den USA wurden Schulen erst gebaut und verpflichtend gemacht, als den Fabrikbesitzern aufgefallen ist, dass ihre Arbeiterinnen viel zu kritisch gedacht haben. Damals gab es noch keine gemeinsame Schulbildung, kein Staat, der befohlen hat, dass alle Kinder zur Schule gehen müssen oder sonst mit dem Streifenwagen hingefahren werden. Mädchen durften zuerst gar nicht arbeiten gehen, nur zu Hause für die Familie den Haushalt machen und den Familienbetrieben helfen. Aber in den Fabriken durften sie dann 14 Stunden pro Tag schuften, von 5 bis 19 Uhr. Irgendwann ist es ihnen zu blöd geworden. Und weil viele in ihrer knappen Freizeit Bücher gelesen haben, sind sie auf die Idee gekommen, Streiks zu veranstalten. Sie haben sogar gefordert, dass die Fabriken denen gehören sollten, die in ihnen arbeiten. Die Fabrikbesitzer fanden das natürlich gar nicht cool und haben darauf reagiert, indem sie Schulen gründeten und die Mädchen zum Besuch der Schulen verpflichteten. Der Alltag an diesen Schulen kommt einem vielleicht bekannt vor. Anwesenheitskontrolle, Aufteilung des Tages in Unterrichtseinheiten, Tests, Auswendiglernen unnötiger Fakten. Dieses Auswendiglernen haben die Lehrer damals moralische Bildung genannt, die zu industriellen Gewohnheiten führen sollte. Nämlich Pünktlichkeit, Disziplin und Gehorsam. Das hatte nichts mit Selbstständigkeit, Demokratie oder kritischem Denken zu tun. Und die Streiks sind echt durch die Schulpflicht zurückgegangen. Von Anfang an gab es also diesen Zusammenhang zwischen der Industrie und dem Bildungssystem. Die Schule sollte auf den Beruf vorbereiten, aber nicht, indem handwerkliche Fähigkeiten dafür gelernt wurden, sondern damit die Machtverhältnisse nicht in Frage gestellt werden. Klar gab es in Deutschland schon viel länger Schulen als in den USA, an denen man gelernt hat, die Bibel zu lesen. Die Schule war damals auch total autoritär. Vor den Weltkriegen hat sich das ein bisschen verändert, aber nach dem Zweiten Weltkrieg stand Deutschland ja zu großen Teilen unter amerikanischer Herrschaft. Da wurde dann auch das amerikanische Schulsystem hierher gebracht. Wenn ihr noch mehr über die Schulgesetze von heute wissen wollt, ich habe das Schulgesetz auf die letzte Seite des Handouts gepackt. Da steht dann auch, dass der deutsche Staat in der Schule nicht in Frage gestellt werden darf, sage ich. Verbeuge mich schnippisch und setze mich wieder an meinen Platz. Der Stressball ist so nass, dass ich ihn an meiner Hose abtrocknen muss. Ich würde mich jetzt gerne entspannen, aber ich weiß, dass wir noch nicht fertig sind und warte angespannt darauf, dass Frau Kressemann das Wort ergreift. Im gesamten Raum herrscht betretenes Schweigen und die meisten Augenpaare wandern von mir zurück zum Pult, wo Frau Kressemann einen sehr langen Atemzug ausstößt. Danke für Ihr Referat. Ich muss Sie leider an einigen Stellen verbessern, bevor wir in die Diskussion gehen. Sie wirft einen prüfenden Blick durch den Raum, während sie sich wieder nach vorne hinter das Pult stellt. Sanna legt ihre Hand auf meinen Arm, entweder um mich zu beruhigen oder um mich festzuhalten, weil sie Angst hat, dass ich gleich aufspringe und unseren Tisch umschmeiße. Und dann legt Frau Kressemann auch schon los. Das ist ja schön und gut, was Sie da über die industrielle Revolution sagen. Den Bogen zur Gegenwart zu schlagen, das ist mir allerdings zu weit gegriffen. Es ist ja auch wichtig, dass wir uns mit der Geschichte beschäftigen, damit solche schlimmen Dinge wie das Dritte Reich nicht nochmal passieren und damit wir wissen, wie es früher war. Frauen hatten keine Rechte, Juden wurden verfolgt und die Menschen waren arm und hatten keine Krankenversicherung. Und das ist zum Glück heute alles nicht mehr so. Darum darf der demokratische Staat nicht in Frage gestellt werden. Sie betrachtet uns eindringlich über den Rand ihrer Brille. Sanna zerdrückt fast meinen Arm und ich muss ihre Hand abschütteln. In Sannas Gesicht lese ich, dass sie diejenige ist, die gern unseren Tisch umschmeißen würde. Entschuldigung, sagt sie, ohne sich zu melden, aber Frauen bekommen immer noch nicht den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit wie Männer und Frauen haben durchgehend mit Sexismus zu tun. Frau Kretzemühl berunzelt die Stirn. Also, ob Frauen durchgehend mit Sexismus zu tun haben, da wäre ich mal skeptisch. Und es ist ja auf jeden Fall so, dass junge Frauen wie Sie damals gar nicht zur Schule gehen durften, wie Frau Özgül das so schön erläutert hat. Das ist in ihrem Herkunftsland ja immer noch so. Sanna saugt scharf die Luft ein. Wie bitte? Sanna ist deutsch, sage ich. Aber Ihre Eltern kommen doch aus Afghanistan, sagt Frau Kressemann. Sannas Hände sind unter dem Tisch zu Fäusten geballt. In Afghanistan gab es vor den Taliban sehr viele Schulen, an denen Frauen sogar unterrichtet haben. Meine Mutter ist Ärztin, meine Oma hat auch studiert. Und übrigens sind die Taliban auch nicht einfach so an die Macht gekommen, sondern von den Amerikanern unterstützt worden. Frau Kressemann seufzt, als ob Sanna sie missverstanden hätte, und stützt sich mit beiden Händen auf dem Pult ab. Ich meinte das gar nicht persönlich. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es durchaus Errungenschaften gibt, auf die wir hier stolz sein können. Und jetzt würde ich gern den Rest der Klasse fragen, ob sie Feedback zum Referat geben möchten oder Fragen haben. Sanna zittert ein bisschen vor Wut, aber ich weiß, dass sie bis zur Pause nichts mehr sagen wird. Sie wird einen ihrer Comics in ihr Geschichtsheft zeichnen, in dem Frau Kressemann auf einer Bananenschale ausrutscht oder ihr ein Geschichtsbuch auf den Kopf fällt. Erschöpft lehne ich mich gegen die Stuhllehne. Irgendwie leer gesaugt wie eine von Novas Caprison. Die Zeiger der Uhr an der Wand schleppen sich mühsam voran, während der Rest des Unterrichts irgendwie an mir vorbeigeht. Ich merke fast nicht, wie ein kleiner Zettel zu mir rüberwandert, bis er bei mir auf dem Tisch landet. Gar nicht mal so kacke, also Eier hast du. Wann zünden wir die Schule an? Ich muss schmunzeln und schaue hoch, um zu sehen, von wem der Zettel kam, aber gucke nur auf eine Reihe von Hinterköpfen, die starr nach vorne gerichtet sind. Die Krätzemöbe erzählt gerade irgendwas über die Berufsorientierungswoche und über die Firmen, die ihre Vertreter zu uns schicken, um potenzielles neues Futter für ihre Maschinen zu scouten. »Von wem war der?«, frage ich Jessica, die vor mir sitzt und die Letzte in der Zettelkette gewesen sein muss. Aber sie zuckt nur mit den Schultern. »Hm«, denke ich, »egal. Wenn ich auch nur bei einem Menschen was gerissen habe mit dem Vortrag, dann war es das wert, egal welche Note ich jetzt kassiere.« Kapitel 2. Ich schließe mein Fahrrad auf und mache einen Umweg durch die Stadt, um fürs Abendessen einzukaufen. Frühling liegt in der Luft wie ein Parfüm aus Sonnenstrahlen, Fahrradreifen und frischen Blättern. Wenn ich nicht so müde wäre, könnte ich fast ein leichtes, fröhliches Gefühl in meiner Magengegend spüren. Eins, wo man über Blumenwiesen spazieren oder einen kitschigen Ausflug in den Wald machen will. Und die Fußgänger sehen typisch Freiburg auch schon wieder so happy aus. Arschlöcher. Die gehen bestimmt nicht zur Schule. Die sind bestimmt alle auf dem Weg zu Alnatura, um Wurst aufs Schnitt fürs Picknick zu kaufen. Auf der Escholzstraße komme ich an der Kleingartensiedlung vorbei, wo ein großes Schild mit der Aufschrift »Hier entstehen bald 30 neue Büros« aufgestellt wurde und auf das jemand eine Farbbombe geworfen hat. In meiner Straße steht ein Polizeiwagen, was eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Manchmal kommt es mir so vor, als müsste Freiburg eine der am meisten polizeilich überwachten Städte Deutschlands sein. Die sichere grüne Oase zum Kinderkriegen. Das Polizeipräsidium ist nicht weit von hier, gleich um die Ecke vom autonomen Zentrum. Für einige Zeit hatten sie mal eine Kamera auf einem der Hochhäuser angebracht, die auf den Eingang der KTS, das ist das autonome Zentrum, gerichtet war und gefilmt hat, wer rein und raus geht. Was bescheuert ist, weil da hauptsächlich Konzerte und Kneipenabende stattfinden. Und jeden zweiten Mittwoch wird zusammen vegan gekocht. Total gefährlich natürlich, man könnte sich beim Kochen in den Finger schneiden. Naja, als es rausgekommen ist, mussten sie die Kamera wieder abmontieren. Ich knalle die Wohnungstür aus Versehen ein bisschen zu fest zu, aber jetzt weiß Caro wenigstens, dass ich zu Hause bin. »Mika, Schatz, hast du Gemüse mitgebracht?« Meine Mutter ist irgendwie auf diesem Weight Watchers-Hype hängen geblieben, obwohl das wieder sowas von out ist mittlerweile. Außerdem will sie lieber beim Vornamen genannt werden als Mama, weil sie meint, dass sie ja, auch wenn sie Mutter ist, noch eine Persönlichkeit hat. Ich habe damit kein Problem, aber alle anderen denken ständig, dass sie meine Stiefmutter ist. Ich setze die Einkäufe auf dem Küchentisch ab und fange an, sie in den Kühlschrank einzusortieren. »Ja!« schreie ich zurück. Wenn Caro nicht bei der Zeitung im Büro sitzt, arbeitet sie meistens von zu Hause. Sie verbringt sowieso die meiste Zeit damit, irgendwelches Zeug online zu recherchieren. Ich höre draußen einen Knall und drehe mich zum Fenster. Die Polizisten sind dabei, aus dem Auto zu steigen und gehen mit den Türen so ähnlich um wie ich. Vielleicht hatten sie auch einen schlechten Tag. »Wie war Schule?« ruft Caro aus dem Wohnzimmer. »Scheiße, wie immer«, rufe ich zurück. Es klingelt an der Haustür. »Machst du auf?« ruft Caro. Ich nehme mir einen Müsli-Riegel, beiße ein Stück ab und gehe zur Tür. Sie hat eins von diesen verzerrten Fenstergläsern, hinter dem sich die Polizisten als schwarze Farbkleckse abzeichnen. Sieht irgendwie cool aus, irgendwie Hashtag Aesthetic. Ich würde jetzt gerne ein Foto machen und es hochladen, aber das wäre vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, provokativ. Und die können bestimmt auch sehen, dass ich auf der anderen Seite der Tür stehe. Es klingelt nochmal. Okay, denke ich, was Wichtiges können die ja nicht wollen. Bestimmt nur so eine Befragung. Ich öffne die Tür zur Hälfte. Es sind vier von ihnen. Drei Männer und eine Frau und dahinter steht noch eine ältere Frau im Wollpulli. Hallo, sage ich. »Sind Sie Frau Özgül?« fragt der Größte der vier. Er ist blond und hat einen dieser schleimig aussehenden Undercuts mit extra viel Gelee drin. »Ich bin die Tochter«, sage ich. »Nein, das ist schon richtig«, sagt der Polizist. »Mika Özgül, wir haben einen Durchsuchungsbefehl gegen Sie.« »Was?« Ich brauche einen kurzen Moment, bis die Worte bei mir ankommen, und der letzte Bissen vom Müsli-Riegel bleibt mir fast im Hals stecken. Es ist verdammt creepy, wenn jemand, den du noch nie gesehen hast, deinen Namen kennt. Erst recht, wenn die Person eine Uniform trägt. Durchsuchungsbefehl. Ich versuche mich verzweifelt an alles zu erinnern, was ich über Hausdurchsuchung weiß, während die andere Hälfte meines Gehirns aus Panik die Melodie von Tetris spielt. Was passiert hier gerade? Kann das wegen der Krätzemöbe sein? Hat sie mich bei der Polizei gemeldet? Gibt es bei Lehrern so ein Programm zur Früherkennung von potenziellen Systemkritikern? Nee, das kann's nicht sein. Dann wäre diese Welt ja noch abgefuckter, als ich sie ohnehin schon finde. Haben Sie den Durchsuchungsbefehl dann dabei? Frage ich, in Erinnerung an einen Vortrag, den ich mal in der KTS gehört habe. Sie dürfen nicht rein ohne Durchsuchungsbefehl.
Ah, so eine sind Sie also, sagt der Einsatzleiter.
Was für eine, frage ich. Eine, die ihre Rechte kennt? Die Polizisten hinter ihm werden ungeduldig und packen ihre Gummihandschuhe aus.
Jetzt passen Sie mal auf, sagt der Polizist. Sie täten gut daran, von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch zu machen.
Das gedenke ich auch zu tun, schieße ich zurück.
Das muss doch gerade ein komischer Traum sein. Das ist doch nicht real.
Wer ist es denn? Ruft Caro aus dem Wohnzimmer. Polizei! Schrei ich durch den Flur.
Man hört das Klack-Klack von Caros Schuhen auf dem Parkett, bevor man sie sieht. Dann baut sie sich neben mir im Türrahmen auf.
Guten Tag, ich bin Frau Özgül, sagt Caro und streckt dem Einsatzleiter die Hand entgegen.
Er hat keine andere Wahl, als sie zu schütteln, und ich sehe, wie er schmerzvoll das Gesicht verzieht.
Caro hat einen verdammt festen Händedruck, was daher kommt, dass sie bei der Arbeit schon mehr Stressbälle zerquetscht hat, als andere Leute Socken besitzen.
Wenn meine Mutter will, kann sie einen Raum restlos einnehmen. Sie nennt das die Karriere-Bitch-Ausstrahlung. Und ich glaube, heute bin ich zum ersten Mal froh darüber.
Darf ich fragen, worum es geht? Sagt Caro, kackscheißfreundlich.
Wir müssen leider Ermittlungen gegen Ihre Tochter einleiten und würden gern reinkommen, um es etwas umzusehen.
Aha, jetzt würden Sie es also gern und leider.
Wäre ich doch nur 10 Zentimeter größer und hätte die Karriere-Bitch-Ausstrahlung.
Caro wirft mir einen kurzen Blick zu, der sagt, wir unterhalten uns später, und stützt die Hände in die Hüften. Ich frage mich, was sie wohl denkt. Ich habe ja selbst keine Ahnung, was ich verbrochen haben soll.
Haben Sie denn einen Durchsuchungsbefehl? Fragt Caro.
Das Augenlid des Einsatzleiters beginnt zu zucken. Den Kommentar verkneift er sich diesmal aber.
Ja, den haben wir. Es geht hier, wie gesagt, um Ihre Tochter, und wir werden die ihr zugehörigen Räume untersuchen und gegebenenfalls Beweismittel beschlagnahmen.
Er holt einen Brief aus der Brusttasche.
Das hätte er auch früher machen können.
Beweismittel für was? Fragt Caro. Was ist denn der Tatverdacht?
Es besteht ein Anfangsverdacht auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
Ich kann richtig sehen, wie Caro sich beim Lesen des Durchsuchungsbefehls ein bisschen entspannt. Von allen Sachen, die sie mir hätten vorwerfen können. Vandalismus. Ja, ich habe vielleicht ein paar Mal gesprayt und sehr viele Aufkleber auf Ampeln geklebt. Illegaler Drogenbesitz. Ich habe vielleicht mal ein oder zwei Joints geraucht. Illegale Downloads. Wer hat denn noch nie Musik runtergeladen? Umgehend der Schulpflicht. Ja, verhaftet mich, ich schwänze manchmal. Oder Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Ja, ich habe auch schon mal die Nationalhymne umgedichtet. Ist das wohl der lächerlichste Tatverdacht, den man sich ausdenken kann?
Caro weiß, dass ich kein Mitglied in einer kriminellen Vereinigung bin. Und ich weiß es auch. Aber ob mich das beruhigt? Es gibt ja trotzdem einen Grund, warum diese Leute hier sind. Und sie werden trotzdem mein Zimmer umkrempeln.
Dass sie sich diesen Tatverdacht ausgedacht haben, heißt ja nur, dass sie mir nicht sagen wollen, was sie wirklich suchen. Oder?
Was für eine Vereinigung soll das denn sein? Frage ich.
Es besteht der Verdacht, dass sie zu einer Gruppe Ökoterroristen gehören, die letzte Woche einen Anschlag gegen die Firma Carol Green begangen haben. Das können sie alles später mit einem Anwalt erörtern und sie machen es sich selbst einfacher, wenn sie uns jetzt ohne weiteren Widerstand in die Wohnung lassen.
Ökoterroristen, was soll das denn sein?
Caro tritt zur Seite.
Ich gehe davon aus, dass Sie nichts dagegen haben, dass ich als Zeugin anwesend bin und eine Anwältin am Telefon über das Geschehen informiere. Und dann hätte ich gern noch Ihre Dienstnummer.
Das ist Ihr Recht, grummelt der Einsatzleiter.
Sie lassen uns die Treppe voraus zu meinem Zimmer gehen. Die anderen Polizisti und die Frau im Wollpulli sagen nichts, außer dass sie als Zeugin der Behörde auftritt.
Wenn ich damals gewusst hätte, dass die Cops Hausbesuche bei mir machen, hätte ich vielleicht kein Schild mit der Aufschrift »Chaos, Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft« an meine Tür gehängt. Und ich hätte meine dreckige Unterwäsche nicht über dem Wäschekorb hängen lassen, den ich nur knapp verfehlt habe, aber zu faul war, um die paar Schritte extra zu machen.
Damit rechnet ja auch keiner.
Caro ist jetzt am Telefon mit Birgit, der Freundin von ihr, die Anwältin ist.
Okay, ja, sagt Caro und nickt, während die Cops Fotos von meinem Zimmer machen und in die Schubladen schauen.
Was ist das?
Fragt einer der Polizisten, der gerade meine Schubladen durchwühlt und hält einen kleinen batteriebetriebenen Metallstab hoch.
Ist das eine Waffe?
Es fühlt sich an wie in einem dieser Träume, wo man plötzlich nackt vor einem lachenden Publikum steht, nur 100-mal schlimmer. Die Polizistin greift seinen Arm und schüttelt den Kopf. Ich räuspere mich.
Das ist ein Vibrator, sage ich trocken.
Immer ruhig bleiben. Lass dich nicht provozieren. Der Polizist zieht eine Augenbraue hoch und wirft meiner Mutter einen amüsierten Blick zu, bevor er den Vibrator zurücklegt.
Die Jugend heutzutage, murmelt er.
Wo leben Sie denn? Hinterm Mond? Frage ich.
Mika, am besten du sagst gar nichts, sagt Caro.
Ich muss stumm dabei zusehen, wie die Polizisten in meinen Sachen herumschnüffeln. Wie sie zwei Kartmützen auf den Tisch legen, die mein Vater und ich vor ein paar Jahren gekauft haben, als wir öfter auf die Go-Kart-Bahn gegangen sind. Dazu kommt noch eine Sonnenbrille, eine Rakete, die von Silvester übrig geblieben ist, ein Schnitzmesser, ein Buch über Anarchie und ein Stapel Aufkleber gegen Braunkohle, Kapitalismus und Tierfabriken. Caro fordert, dass sie das alles in ein Beschlagnahmeprotokoll schreiben und uns aushändigen. Als sie mir den unterschriebenen Zettel geben, steht da: Kleidungsstücke zur Vermummung, Feuerwerkskörper, Propagandamaterial, Messer und ein Laptop. Sie wollen meinen Laptop mitnehmen?
Vorläufig ja, sagt der Einsatzleiter. Sie bekommen das aber alles zurück.
Das ist doch absurd, sage ich. Das ist totaler Schwachsinn. Fuck. Ich habe zwar keine Straftaten begangen, aber das heißt ja nicht, dass ich nichts zu verbergen habe. Auf dem Laptop sind aber tausende Bilder von mir und Freundinnen, vielleicht sogar ein paar Nacktbilder, die ich mal aus Neugier gemacht habe. Am Ende werde ich noch wegen Kinderpornografie angezeigt oder sowas. Chatverläufe mit Freunden, meine Browser-History der letzten Wochen, die ich noch nicht gelöscht habe. Ich gerate ein bisschen in Panik bei dem Gedanken daran, was ich in den letzten Tagen als Vorbereitung für mein Referat recherchiert habe. Wenn sie mich verdächtigen, Anschläge auf irgendeine Firma zu planen, dann könnte sich der Verdacht vielleicht erhärten. Aber dann fällt mir ein, dass sie dafür auch erstmal meine Verschlüsselung knacken müssten. Und die sollte sie ziemlich lange beschäftigen. Ein einfaches Passwort zu knacken ist für die Polizei nicht so schwierig. Die machen sowas mit Brute Force. Das heißt, dass sie einen Computer anschließen, der einfach innerhalb von Sekunden tausende von Kombinationen ausprobiert. Aber meine Festplatte ist verschlüsselt und mein Passwort ist verdammt lang und steht nicht im Wörterbuch. Vielleicht ist es aber auch umso verdächtiger, wenn sie nicht in meinen Laptop kommen. Als Beweis reicht das Safe nicht, aber wie lange werden sie ihn behalten? 4 Wochen? 4 Monate? Und was mache ich so lange ohne Laptop? Das war alles Novas Idee, denke ich, und kau auf meiner Unterlippe. Nova, die viel zu krass auf Edward Snowden steht, die als Wahlkurs Informatik hat und vor einem Jahr Sanna und mich gezwungen hat, alles zu verschlüsseln. So, und dann ihr Mobiltelefon. Ach, fuck.
So, und dann ihr Mobiltelefon, sagt der Einsatzleiter.
Ich zucke vor Schreck ein bisschen zusammen.
Was?
Das kann doch nicht wahr sein. Die können mir doch nicht einfach alles wegnehmen. Die einzige weibliche Polizistin tritt vor und fängt plötzlich an, mich abzutasten. Aber mein Handy ist noch im Rucksack unten in der Küche.
Finger weg von meiner Tochter, knurrt Caro, als die Polizistin ihre Daumen in meinen Hosenbund steckt.
Caro macht ein paar Schritte auf sie zu.
Ich lege augenblicklich Widerspruch ein. Bringen Sie das zu Protokoll.
Die Polizistin rollt die Augen, aber nimmt ihre Finger aus meiner Hose.
Hören Sie mal, beginnt sie, aber Caro hört ihr gar nicht zu, sondern redet aufgeregt ins Telefon.
Ja, das Handy. Nein.
Aha.
Dann wendet sie sich wieder dem Einsatzleiter zu.
Auf welcher Rechtsgrundlage wollen Sie das Handy meiner Tochter beschlagnahmen?
Gefahr im Verzug, brummt er.
Liegt dazu ein richterlicher Beschluss vor? Fragt Caro. Dann würde ich den gerne sehen. Ansonsten haben Sie derartige Aktionen zu unterlassen.
Der Oberpolizist schnaubt, dreht sich dann einfach weg und winkt die anderen hinter sich her. Nachdem die Polizisten auch die Küche, das Badezimmer samt Spülkasten, Wohnzimmer und unseren Müll durchsucht haben, wandelt sich meine Panik langsam in Übelkeit. Sie haben alles bis auf die Rakete in einen Koffer gepackt, die ist zu lang und passt nicht rein, und einer von ihnen behält sie in der Hand.
Sie werden von uns hören, sagt der Einsatzleiter wie eine Drohung und macht sich auf den Weg zu gehen.
Moment, rufe ich, wieder klar genug, um zu sprechen.
Was haben Sie gesagt, wie die Firma heißt?
Der Polizist runzelt die Stirn.
Sollten Sie das nicht besser wissen als ich?
Er stößt die Haustür mit der flachen Hand auf.
Die Firma heißt Carol Green, sagt die Polizistin zu mir und folgt ihm.
Und dann sind sie aus dem Haus. Wenige Augenblicke später biegt der Polizeiwagen um die Ecke und verschwindet auch. Caro ist immer noch am Telefon, aber ich kann mich nicht darauf konzentrieren, was sie sagt. Ich setze mich aufs Bett. Draußen scheint die Sonne und über den Boden ziehen sich die Streifen der Jalousie, die halb zu ist. Alles sieht aus wie sonst, nur auf meinem Schreibtisch ist ein leerer Fleck und im Regal eine Lücke zwischen den Büchern. Die echte Veränderung ist unsichtbar. Wenn sie sichtbar wäre, dann wäre der Boden bedeckt mit den Abdrücken von Stiefeln, die Schränke voller fremder Fingerabdrücke und die Luft voller misstrauischer Blicke. Ich kann nicht glauben, dass die Frau meine Unterhose durchsuchen wollte. Ich wische mein Handy aus meinem Rucksack und tippe mit zitternden Fingern eine Nachricht an Nova und Sanna. Leute, die Polizei hat gerade unsere Wohnung durchsucht.
Sanna. Was? Was haben sie denn gesucht?
Mika. Ich weiß nicht, was sie gesucht haben. Gefunden haben sie auf jeden Fall meinen Vibrator.
Sanna. Den wir dir geschenkt haben?
Mika. Ja, und meine Mutter war dabei.
Nova. Fuck, ich würde sterben.
Caro legt auf, setzt sich neben mich aufs Bett und nimmt mich in den Arm.
Na, das war ja was, sagt sie. Wie geht es dir?
Ich zucke mit den Schultern und lasse sie meine Haare streicheln, was ich sonst hasse.
Du, Birgit sagt, wir kriegen das alles hin. Weißt du, wie das passiert sein kann?
Hast du schon mal was von dieser Firma gehört? Kennst du vielleicht jemanden, der damit verwickelt sein könnte? Was ist mit diesem obdachlosen Punk? Wie hieß er gleich noch?
Hannes, sage ich.
Caro presst die Lippen zusammen.
Ich wusste, wir hätten den nicht hier wohnen lassen sollen.
Ich schüttle den Kopf. Das hat nichts mit Hannes zu tun. Ich habe seit fast einem Jahr nichts mehr von ihm gehört.
Oh, ich dachte, ihr hättet eine Brieffreundschaft.
Ja, Caro, reib es rein, danke.
Mika, Liebes, ich glaube, es wäre besser, wenn du erstmal nicht mehr in die KTS gehst.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, sage ich.
Kein Kochen mehr, keine Konzerte, keine Lesebühne, keine Filmabende und kein Laptop. Was soll ich denn dann überhaupt mit meiner Zeit machen? Hausaufgaben?
Caro, KTS heißt Kulturtreffen Selbstverwaltung, nicht kriminelle Terrorsekte.
Ja, Schatz, weiß ich doch. Darum erstmal.
Wenn wir das alles mit Birgit geklärt haben und die Lage sich entspannt, dann darfst du hier auch gern wieder hingehen.
Ich schiebe ihre Hand von meinem Kopf weg.
Darf ich denn noch zur Susi zum Kochen oder ist das jetzt auch verdächtig?
Solange Susi nicht für Sex unter systemkritischen Individuen steht,
ihr Anarchos mit euren Abkürzungen, das wird euch nochmal zum Verhängnis.
YOLO.
YOLO, das ist wie, sagt ihr, so 2015 Mika. Das benutzen nicht mal mehr die Omis auf Facebook. Und du sagst, der Polizist lebt hinterm Mond.
Verdammt, du hast mich enttarnt, sage ich augenrollend. Ich bin gar nicht deine 17-jährige Tochter, sondern eine Eidechse aus der Hohlerde, die sich ein Fleischkostüm angezogen hat.
Na, dir scheint es ja schon wieder besser zu gehen.
Eidechsen haben keine Gefühle.
Dann fühlen sie also auch nicht, wenn ich sie durchkitzle, sagt Caro.
Nein, wag es nicht. Ich bin zu alt dafür.
Und ich bin gerade auch echt nicht in Spaßstimmung. Ich fliehe in die Küche. Die Einkäufe sind noch nicht eingeräumt. Ich nehme mir noch einen Müsli-Riegel und rufe Caro entgegen, dass ich frische Luft brauche. Das ist nicht mal eine Lüge. Kapitel 3. Ich schwinge mich wieder aufs Rad und schreibe eine Nachricht an Nova und Sanna, die mittlerweile den ganzen Chat zugespammt haben. Krisenmeeting, Treffen bei Mariotti in 10 Minuten. Wenn mir jetzt irgendwas helfen kann, dann ist das ein Mango-Eis. Die Eisdiele ist fast direkt am Fluss und nicht weit von der Uni. Deswegen ist wieder alles voller Studis, die Mate trinken und sich über ihre Prüfung unterhalten. Ich setze mich auf das Geländer von der Straßenbahnhaltestelle und fische nach meinem Handy.
Was tun nach einer Hausdurchsuchung?
Wenn eine Hausdurchsuchung bei dir gelaufen ist, kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dein Telefon und Handy abgehört werden.
Na super, muss ich jetzt richtig paranoid werden? Also noch paranoider als vorher?
Auf dem grünen Mittelstreifen blühen ein paar Gänseblümchen. Sie beobachten mich nicht. Die Bremsen von Sannas Fahrrad quietschen und sie schließt es ans Gelände an, bevor sie sich neben mich setzt und mich umarmt.
Ey, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Was für eine Riesenscheiße.
Ich nicke.
Weißt du jetzt, was sie gesucht haben?
Nova kommt um die Ecke gerannt. Ihre Haare kleben an ihrer Stirn.
Ich war noch in der Umkleide, sonst wäre ich schneller gewesen, sagt sie schwer atmend und schmeißt ihre Sporttasche auf den Boden.
Fuck, was ist eigentlich los heute? Erst Frau Kretzemilbe und jetzt die Cops?
Wollt ihr nicht auch ein Eis, frage ich.
Die beiden schütteln den Kopf. Ich schwinge mich von Geländer und gehe allein rüber zum Laden. Zwei Kugeln Mango mit extra Streuseln und zartbitter Schokosoße.
Schlechten Tag gehabt, fragt Giovanni.
Und wie?
Das Eis prickelt auf meiner Zunge, der erste gute Moment heute.
Sagst du jetzt mal, was los war? Fragt Sanne, als ich mich wieder zu den beiden setze.
Okay, sage ich, in einer Hand das Eis haltend, in der anderen mein Handy. Ich nehme den Akku raus. Sicher ist sicher.
Musst du jetzt in den Knast? Fragt Nova.
Boah, Nova, sagt Sanne, stress mal nicht. Wenn Mika irgendwas Krasses abgezogen hätte, wüssten wir ja wohl davon, oder?
Die Blicke der beiden sind herausfordernd, fast ein bisschen gekränkt.
Was traut ihr mir eigentlich zu? Frage ich und zerknacke ein paar Streusel mit meinen Backenzähnen.
Sie kleben auf den Kauflächen fest.
Hm, sagt Nova und kratzt sich am Kinn, als ob sie einen Bart hätte. Schwänzen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Lidl beklauen, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Vandalismus. Ich habe noch nie im Lidl geklaut, sage ich beleidigt. Aber im Rewe.
Oh Gott, Sanna, das war einmal. Sanna kichert. Dann sage ich den beiden, was passiert ist.
Als ich fertig bin, verschwindet die Sonne gerade hinter den Häusern und mein Eis ist halb geschmolzen. Ich versuche, die laufenden Tropfen von der Waffel abzulecken.
Okay, warte, sagt Nova. Die haben dein Zeug durchsucht, weil sie denken, du hast einen Anschlag gemacht? Was für ein Anschlag soll denn das gewesen sein?
Auf eine Firma, die Caro Green heißt oder so. Nie gehört.
Doch, ruft Sanna. Die kommen auch zur Berufsorientierungswoche. Hat die Kretzemilbe doch angekündigt. Wir sollen alle eine Firma von der Liste raussuchen und gucken, was man für eine Ausbildung braucht, um da zu arbeiten. Manchmal bringt es doch was zuzuhören.
Streber, sagt Nova, bindet ihre Haare zusammen und starrt auf ihr Handy.
Caro Green, hier, Energiekonzern. Ist auch in Baden-Württemberg seit letztem Jahr.
News.
Ah, okay. Letzte Woche sind in der Nähe von Freiburg bei denen ein paar Maschinen beschädigt worden. Mehr steht da nicht zu.
Wenn ich da jetzt Zeug zu recherchiere, sage ich, mache ich dann Hausaufgaben, ohne es zu wollen?
Ist doch geil, sagt Sanna.
Dazu brauche ich aber einen Laptop. Denn von meinem Handy aus traue ich mich nicht nachzuschauen. Ich baue es trotzdem wieder zusammen, bevor Caro wieder Krawall macht, dass ich nicht erreichbar bin.
Wir können eben zu mir gehen, meine Mutter macht Mantu. Ich kann fragen, ob sie auch vegane machen kann, bietet Sanna an.
Ich kann nicht, sagt Nova. Meine Eltern stressen wegen der Bio-Klausur.
Aber ich kann die Mantu schon riechen.
Sanna, sage ich, ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum wir befreundet sind.
Sanna wohnt in einem der Reihenhäuser in Vauban, was in Freiburg sowas wie das Öko-Bonzenviertel ist. Da wohnen Leute, die seit Jahrzehnten die Grünen wählen und auf Anti-Atomkraft eingestellt sind. Bei Biomärkten kaufen, aber dann darauf scheißen, dass ihr Kino aus Bolivien und Peru kommt, wo die Menschen sich wegen dem Hype oft selbst kein Kino mehr leisten können. Besonders klimafreundlich ist es halt auch nicht, das Zeug einschiffen zu lassen. Ich habe auch mal gelesen, dass WählerInnen von den Grünen mehr fliegen als WählerInnen von irgendeiner anderen Partei. Das meine ich mit Ökobonzen. Wenn ich drüber nachdenke, sind meine Eltern wahrscheinlich auch welche. Was soll's. Das sind zum Glück auch nicht die einzigen, die da wohnen. Es gibt noch eine Menge Studierende und die Leute, die in den umgebauten Militärkasernen auf Susi wohnen. Susi, das sind die Häuser, die bunt angemalt sind und wo es jeden zweiten Mittwoch im Café gemeinsame Küche gibt, wenn die nicht in der KTS stattfindet. Und es gibt Sanna. Sannas Eltern sind Ärzte, die in einer Praxis in der Altstadt arbeiten. Ihre Mutter ist eine kleine, etwas rundliche Frau und ihr Vater ein dünner Mann mit dichtem Bart und blauen Augen, die aussehen, als könnte er dich damit durchleuchten.
»Ah, Mika, Salam. Wie geht's Mama und Papa?« fragt Sannas Vater, als wir zur Tür reinkommen.
Es riecht schon nach Essen und aus der Küche hört man etwas in ein paar Pfannen brutzeln.
»Gut«, sage ich, während Sanna mich am Wohnzimmer vorbei durch den Flur schiebt. Vorbei an den historischen Fotos von Kabul und den antiken Kommoden und über die geknüpften Teppiche. Meine Eltern haben ihre mal zum Essen eingeladen und sich ausgetauscht. Dabei hat Sannas Vater gesagt, dass sie wieder zurückgehen würden nach Kabul, wenn es sicher genug wäre, und erzählt, dass sie dort ein großes Haus mit Garten hatten. Damals sind Sanna und ich auf mein Zimmer gegangen. Sanna hat sich auf den Boden gesetzt und geweint und gesagt, dass sie nie zurückgehen will, weil sie hier zu Hause ist. Ich musste an den 23-jährigen Afghan denken, der nach 8 Jahren in Deutschland abgeschoben wurde und der bei der Ankunft in Kabul Suizid begangen hat.
»Du kannst auch bei uns wohnen, falls das passiert«, habe ich gesagt. Und leise habe ich gedacht, ich würde Sanna auch verstecken, mich an ihr festketten, irgendwas. Meine Eltern hätten bestimmt nichts dagegen. Aber das hat irgendwie nicht geholfen. Sanna hat gesagt, »Naja, eigentlich bringt es nichts zu heulen. Es wird sowieso nie wieder sicher sein, solange sie leben.« Das fand ich dann irgendwie so traurig, dass ich auch geheult habe. Mein Handy klingelt.
»Mika, wo bist du?«, fragt Caro.
»Bei Sanna.«
»Ich hab doch gesagt, wir wollen zusammen essen«, seufzt Caro.
»Du, ich hab mit Birgit geredet. Sie versucht, deine Sachen so schnell wie möglich wiederzubekommen. Aber wir müssen einen Termin mit ihr machen.«
»Ja, ich bin gleich zu Hause.«
Sanna hat ihren Laptop aufgeklappt und sich im Schneidersitz auf den Teppich gesetzt.
»Okay, nach was suchen wir?«
Ich ziehe an der untersten Schublade von Sannas Kleiderschrank, in der 2 Festplatten und 2 USB-Sticks liegen. Auch so eine von Novas Spinnereien. Wir haben beide unsere Backups bei Sanna gelagert, natürlich auch verschlüsselt. Ob Nova sich wohl jemals gedacht hätte, dass die Cops meinen Laptop beschlagnahmen? Bestimmt nicht. Damals hat mich der ganze Aufwand genervt. Jetzt würde ich Nova am liebsten die Füße küssen. Ich nehme meinen USB-Stick aus der Schublade. Erstmal schreibe ich eine E-Mail.
Sanna legt den Kopf schief.
»An wen?« Ich nehme ihr den Laptop ab, höre ein Pling, als mein USB-Stick angenommen wird und gebe mein Passwort ein. Jetzt kann ich, dank der Keys auf dem USB-Stick, auch auf meine verschlüsselten E-Mails zugreifen. Sag nicht an Hannes. Ich zucke mit den Schultern. Boah, Mika, er wird sowieso nicht antworten. Das weißt du nicht. Vielleicht hat er da, wo er ist, keinen Internetzugang. Vielleicht ist er auch tot. Oder, sagt Sanna, er ist einfach nur ein Penner, der nicht mit dir reden will. Ja, kann sein, murmel ich, ohne richtig zuzuhören. Ich habe das alles schon 30 Mal hören müssen, dass ich viel zu viel Energie auf den Typen verschwende, dass Leute, denen man hinterherrennen muss, es eh nicht wert sind, dass er bestimmt stinkt, wenn er ständig unter Brücken schläft. Aber Sanna und Nova kennen Hannes halt auch nicht. Sanna war damals noch nicht in unserer Klasse und Nova war gerade für einen Austausch in England. Was sollen die also wissen? Und nur so zur Info, Hannes stinkt nicht. Er riecht nach Dreadlocks, nach Kernseife und Wolle, nach Mensch. Zumindest hat er so gerochen, damals. Ich halte mich kurz, schreibe Hannes nur, dass ich durchsucht wurde und frage, ob er schon mal was von Carol Green gehört hat. Ein Teil von mir hofft, dass ihn das neugierig macht. Ich klicke auf Absenden, bevor ich es mir anders überlegen kann. Dann sehe ich, dass Caro mir noch 3 Nachrichten geschrieben hat. Puh, recherchieren müssen wir wohl später. Sag Ishik und Caro einen Gruß, ruft Sanders Vater, als ich meine Schuhe anziehe. Und ihre Mutter packt mir noch 3 Mantu in eine Tupperdose ein, bevor ich mich aufs Fahrrad schwinge. Mika, Lütfen, kannst du einmal am Tisch sein, wenn Essen fertig ist, sagt mein Vater, als ich zur Tür reinkomme. Caro hat ihm alles erzählt. Das merke ich an den roten Flecken an seinen Schläfen, die er sich zu viel gerieben hat. Ich setze mich vorsichtig an den Tisch. Polizei, Mika, sagt mein Vater, in unserem Haus. Ich rücke das Besteck zurecht und fange an, mit den Fingernägeln das Etikett vom Holundersirup abzupulen. Mein Vater schüttelt den Kopf. Wir haben wirklich genug Probleme. Ich arbeite mich kaputt, damit wir in diesem Land akzeptiert werden. Und was macht meine Tochter? Sie hat nichts Besseres zu tun, als allen auf der Nase herumzutanzen. Hierakise. Ich kann doch nichts dafür, sage ich zähneknirschend. Ich weiß doch auch nicht, was die wollen. Caro verzieht den Mund. Was hast du zu ihr gesagt, Ishik? Tochter einer Gurke, übersetze ich. Da muss Caro lachen. Sie legt einen Arm um meinen Vater. Ist gut, mein Gürkchen, flüstert sie ihm zu. Birgit regelt das für uns, das hat sie mir versprochen. Mein Vater seufzt mürrisch, aber ich muss ein wenig lächeln, als Caro ihn auf die Wange küsst. Ich rücke mit dem Stuhl ein bisschen von ihnen weg. Bäh, könnt ihr das bitte woanders machen? Caro kichert. Wenn ich nicht heute deinen Vibrator gesehen hätte, würde ich dich fast für verklemmt halten, Schatz. Das Blut steigt mir ins Gesicht und ich würde Caro am liebsten gegens Bein treten. Dein was? Fragt mein Vater. Mantu, sage ich, um vom Thema abzulenken. Grüße von Sannas Eltern. Ich lege die Dose auf den Tisch und meine Eltern fangen gnädigerweise an, sich über das Wetter zu unterhalten. Es ist immer gut, bestechliche Eltern zu haben. Ich esse ein bisschen von allem, so dass es nicht auffällt, dass ich keinen Hunger habe, und verschwinde dann auf mein Zimmer. Fast die ganze Nacht liege ich wach. Hab die Augen zu, sehe schemenhafte schwarze Gestalten hinter meinen Lidern. Breite weiße Männer in Uniform. Ich bin ihnen schon begegnet, immer wieder, als wären sie das Endprodukt einer Fabrik, die sie in Serie herstellt. Polizei Ken und Polizei Barbie. Sie wollen nicht mit mir reden, sie wollen mir Angst machen. Es funktioniert. Ich habe Angst. Ich starre an die Decke. Mein Kopf juckt, mein Fuß juckt. Ich denke mir irre Antworten auf die nächste Personenkontrolle aus. Wo wollen Sie denn hin? Tut mir leid, meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden, schon gar nicht mit Bewaffneten. Braucht es eigentlich einen Durchsuchungsbefehl, um meinen Rucksack zu durchsuchen? Brauche ich eigentlich Rechte, wenn machtfröhliche, gewaltbereite Systemroboter mein Zimmer betreten können, ob ich was getan habe oder nicht? Meine Füße sind schwitzig. Wenn ich sie unter der Decke habe, kleben sie am Stoff. Wenn ich sie rausstrecke, frieren sie. Ich stehe auf, um sie abzuduschen. Im Bad ist das Fenster gekippt. Durch den Spalt dringt das Heulen einer Polizeisirene. Ist schon ironisch, dass ich nie wirklich was Illegales gemacht habe, weil ich zu viel Angst vor den Konsequenzen hatte. Und jetzt habe ich sie trotzdem. Ich bin gar nicht so extrem, wie alle denken. Nicht wirklich. Ich hatte zwar schon immer einen Sinn für Gerechtigkeit, aber ich hatte auch viel zu viel Angst. Ich glaube, wir werden alle mit einem Gerechtigkeitssinn geboren, nur damit er uns systematisch abtrainiert wird. Ich lege mich zurück ins Bett und mache die Augen zu. Und ich bin wieder in der Grundschule. Da, wo alles angefangen hat. Ich bin 7 Jahre alt. Ich bin immer noch da, in dem Raum mit den dreckigen Fenstern und den bunten Buchstaben über der Tafel und dem Geruch von Käsefüßen in den Sitzkissen in der Sockenecke. Wir sitzen still auf unseren Plätzen, vor unseren Aufgabenzetteln. Der Rand von meinem Stuhl schneidet mir in die Oberschenkel, die viel zu dünn sind. So dünn, dass die anderen mich mindestens einmal pro Woche magersüchtig nennen. Wir sind alle still. So still. Wir können. Ach. Sorry. Wir sind alle still. So still wir können. Damit wir hören, ob die Stöckelschuhe der Lehrerin schon das Ende der Treppe erreicht haben. Damit wir hören, wenn die Tür zum Treppenhaus zufällt und sie sich auf den Pausenhof stellt, um sich eine Zigarette anzuzünden.
»Ich glaube, sie ist draußen«, flüstert Annika.
»Bist du sicher?«, fragt Markus.
Frederik öffnet die Tür einen Spalt. »Sie ist weg. Ich stehe schmiere.« Alle Aufgabenzettel sind vergessen. Wer ein Handy dabei hat, holt es aus der Tasche.
»Ich habe so ein geiles Video gefunden gestern. Ich habe eine Flatrate. Wer traut sich, was an die Tafel zu malen?«
Lena piekst Acker mit einem Bleistift ins Ohr. Acker quietscht und verfolgt sie durchs Klassenzimmer. Und dann ein klirrendes Krachen. Das Schneckenterrarium verteilt Glassplitter, Erde und Schnecken auf dem Boden. Acker wird so blass wie die Kreide in der Kreidebox. Frederik kommt reingestürmt.
»Was macht ihr für eine Scheiße?«
Alle sind zurück an ihren Plätzen, mucksmäuschenstill. Nova sitzt neben mir und hat die linke Hand in den Stoff ihres Pullis gekrallt. Alle halten Stifte in der Hand und starren auf ihre Aufgabenblätter. Dann das Geräusch von Stöckelschuhen. Die Tür geht auf und knallt zu. Ein paar Augen scannt das Klassenzimmer und ihr Blick fällt auf das kaputte Terrarium.
»Derjenige, der dafür verantwortlich ist, kommt sofort nach vorne!«
»Wenn wir nicht sagen, wer das Terrarium kaputt gemacht hat, dann werden wir alle bestraft«, sagt unsere Lehrerin. »Dann müssen wir alle nachsitzen.« Da meldet sich Kim und sagt, dass es Arka war. Arka muss nach vorne kommen und sich vor die ganze Klasse stellen. Sich anhören, dass seine Eltern ihm wohl nicht beigebracht hätten, Verantwortung zu übernehmen und dass die ganzen Einwanderer ja sowieso undankbares Gesindel sind. Wir sitzen alle da, schweigen und wissen, dass das falsch ist. Dass es verdammt ungerecht ist. Aber wir sind alle froh, dass wir nicht selber vorne stehen. Das ist wirklich passiert. Was wäre passiert, wenn wir alle dicht gehalten hätten? Wenn unsere Lehrerin gesagt hätte, dass wir jetzt alle nachsitzen müssen und wir einfach alle aufgestanden und gegangen wären, dann hätte sie rein gar nichts tun können, weil wir keine Angst vor ihr gehabt hätten. Aber wir hatten Angst. Und ich bin immer noch wütend, dass ich nicht aufgestanden bin, nichts gesagt habe. Ihr nicht gesagt habe, dass sie ein widerwärtiger Mensch ist, der so schwach ist, dass er einen Kick daraus bekommt, Grundschulkinder fertig zu machen. Ich habe endlich etwas verstanden. Das heißt, ich habe es schon lange verstanden, aber nur mit dem Kopf. Jetzt, wo ich weiß, dass mich rauszuhalten mich nicht schützt, fühle ich es endlich auch mit dem Bauch, dass es um Angst geht. Dass die Menschen, die von diesem System profitieren, Angst vor den Angstlosen haben. Die Angst hält uns klein. Nur wenn wir keine haben, dann werden wir gefährlich. Dann könnten wir auf die Idee kommen, mehr zu wollen als einen Arbeitsplatz, wo wir von morgens bis abends rumsitzen, E-Mails ausdrucken, Papierbällchen daraus knüllen und in den Mülleimer werfen. Wir könnten auf die Idee kommen, dass wir mehr wollen als arbeiten, heiraten und Kinder kriegen. Wir könnten auf die Idee kommen, dass wir den ganzen Scheiß nicht brauchen. Keine neuen Hemden jede Woche, keinen Urlaub auf Mallorca, keinen neuen VW. Und dann würden wir nicht mehr aus Angst und Furcht nach unten treten, auf die noch Ärmeren, die noch Schwächeren. Und wir würden uns zusammentun und ein gerechteres Leben führen. Und wer würde dann noch für ein paar Cent die Stunde die Kleidung nähen, die im H&M an der Stange hängt? Wer würde sie für 9 € die Stunde verkaufen? Wer würde sie kaufen und damit die Taschen der Konzerne füllen? Vor ein paar Jahren habe ich eine Doku gesehen, in der es um die Modeindustrie ging. Scheiße, habe ich geheult damals. Ich wusste die ganze Zeit, dass unsere billige Kleidung in Bangladesch zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen hergestellt wird. Aber das war das erste Mal, dass ich eine Näherin gesehen habe. Gehört habe, wie sie erzählt hat, dass sie sich mit den anderen Näherinnen zu einer Gewerkschaft zusammenschließen wollte, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern, und dass sie dafür von ihren Chefs mit Prügeln bestraft wurden. Was macht besser Angst, als überwacht zu werden? Wenn es gar nicht erst zum Protest kommt, weil die Gewissheit, überwacht zu werden, dich daran hindert, deine Meinung frei zu sagen. Und jetzt liege ich hier im Bett und frage mich, woher die Polizei wusste, dass ich dieses System stürzen will, bevor ich überhaupt damit angefangen habe. ob mein Handy, mein Laptop infiziert sind. Ob in meinem Zimmer Kameras oder Mikrofone angebracht sind. Ich will kotzen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen und denken kann. Überwachung funktioniert so wie ein Gefängnis fürs Gehirn, hat Nova gesagt. Und ich dachte die ganze Zeit, wenn ich nur Petitionen unterschreibe, wenn ich nur bei legalen Demos mitlaufe, wenn ich versuche, ganz legal einfach weniger zu kaufen, dann kann mir nichts passieren, dann bin ich sicher. Ich bin nicht sicher. Ich spüre es unter meinen Rippen, wo sich alles zusammenzieht, in meinem Hals, wo ein dicker Kloß sitzt, in meinen Fingern, die sich an der Bettdecke festhalten. Ich setze mich im Bett auf und beobachte das Muster, das die Straßenlaterne durch die Äste der Bäume vor dem Haus auf meine Wand wirft. Und ich treffe eine Entscheidung. Ich werde keine Angst mehr haben. Oder, besser gesagt, ich werde Angst haben. Aber ich werde mich davon nicht kleinkriegen lassen. Ich schleiche ins Wohnzimmer, setze mich an Karos Schreibtisch und öffne ihren Laptop. Weil ich nicht weiß, ob der Laptop clean ist, mache ich nichts, was der Polizei zusätzliche Informationen über mich geben könnte. Kein Social Media, keine E-Mails checken. Stattdessen öffne ich eine Suche nach Caro Green. Der Name klingt schon irgendwie mit Persil-Weichspüler grün gewaschen. Ich klicke auf den ersten Artikel, der das gleiche berichtet, was Nova mir vor ein paar Stunden gesagt hat. Dass auf dem Gelände der Firma ein paar Maschinen beschädigt wurden und die Tat mit Ökoterrorismus in Verbindung gebracht wird. Weil es seit einiger Zeit Widerstand gegen Gasbohrvorhaben der Firma gibt. Mit Fracking. Mika. Sanna, bist du noch wach? Sanna. Bruder, es ist 2:30, geh pennen. Mika. Und du? Sanna. Ich bete. Mika. Jetzt? Sanna. Nachts hört Alarm mich besser, da ist weniger los. Wieso bist du noch wach? Mika. Weißt du, was Caro Green eigentlich für ein Energiekonzern ist? Ich schicke ihr den Artikel, den ich gerade gelesen habe. Sanna. Ich dachte immer, dass Fracking illegal ist, wegen der Chemikalien und so. Mika. Tja. Anscheinend war es das auch. Bis 2022. Warum danach nicht mehr, das findet Sanna heraus. Sie schickt mir ein Statement auf der Seite der Bundesregierung dazu. Aufgrund der nachlassenden Erträge deutscher Gas- und Ölfelder soll wieder Fracking eingesetzt werden, um tiefer liegende Ressourcen zu erschließen. Fracking wird dabei eine Brückentechnologie zum Kohleausstieg sein, da die Verbrennung von Öl und Gas wesentlich weniger CO2 ausstößt als die Verbrennung von Kohle. Mika, okay, weniger CO2 klingt ja gar nicht so kacke. Aber erinnerst du dich auch an diese Videos aus den USA, wo die das Wasser aus ihren Wasserhähnen anzünden konnten? War das nicht wegen der Chemikalien? Sanna, nee, das kommt, weil mit Öl und Gas auch Methan aus den Bohrungen kommt und manchmal ins Grundwasser geht. Methan ist ja brennbar. Mika. Methan? Ich bin vielleicht kein Science-Nerd wie Sanna, aber dass wir echt kein entweichendes Methan brauchen, weiß ich auch, weil Methan ein Treibhausgas ist und damit die Erdatmosphäre kaputt macht. Yay, Klimawandel! Wieso tun eigentlich alle so, als hätten wir noch Zeit für Brückentechnologien? Kann ja sein, dass die Verbrennung von Öl und Gas nicht ganz so viel CO2 ausstößt wie Kohle, aber bevor man das Zeug aus der Erde bohrt, kann man doch genauso gut die Stromnetze für erneuerbare Energien ausbauen. Sanna, Methan ist auch 30-mal schlimmer als CO2, also wenn es rausleckt. Ich wünsche mir plötzlich, ich wäre bei der Aktion, wegen der die mein Zimmer durchsucht haben, dabei gewesen. Dann wäre es wenigstens nicht ohne Grund gewesen. Jetzt mache ich mir selbst ein bisschen Angst. Manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte nur auf so etwas gewartet. Darauf, dass jemand mich aufweckt und mir sagt, was ich zu tun habe. Dass irgendwas passiert, sich eine Tür öffnet wie bei Harry Potter in der Winkelgasse und ich nur noch durchgehen muss. Dass Hagrid vorbeikommt und mir sagt, du bist ein Zauberer, Mika. Oder Obi-Wan, der mir ein Lichtschwert in die Hand drückt und mir erzählt, ich müsse das Universum retten. Aber es ist niemand da, der mir sagt, was der nächste Schritt ist. Ganz ehrlich, manchmal, wenn ich in der Schule sitze und auf Durchzug schalte, dann träume ich davon, dass Hannes zurück nach Freiburg kommt, die Tür zum Klassenzimmer aufstößt und mich fragt, ob ich die Schule schmeiße und mit ihm weglaufe, um die Weltreise Obstbäume pflanze und Baumhäuser baue. Aber Hannes kommt nicht. Er hat vielleicht keine Lust, mein Obi-Wan zu sein. Fick dich auch, denke ich. Dann bin ich eben mein eigener Obi-Wan.